Dann würde ich sagen, take one in 3, 2, 1.
Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen mit euren beiden Hosts Polly Popova und Klaas Beese.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. In dieser Folge ist alles ein bisschen anders, denn es ist nicht eine normale Folge Plaudertaschen, es ist ein Sonderformat, das wir jetzt ins Leben gerufen haben und es nennt sich Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen. Und ja, was da genau hintersteckt, das werden wir gleich natürlich auch lüften. Und zwar haben wir vor, ein News-Format aufzurufen. Ist nämlich aufgefallen, dass es natürlich zwei große News-Podcasts gibt oder mehrere News-Podcasts gibt mit dem Fokus auf Banking, aber eben nicht mit dem Fokus auf Regionalbanken und auf Sparkassen. Und wir wollen jetzt hier das Thema Digitalisierung jeden Monat in den Vordergrund stellen. Und zwar wollen wir das nicht selbst machen, sondern wir haben uns dafür zwei Menschen an die Seite genommen, die das viel besser können als wir, nämlich Klaas Beese und Polly Popova. Und die beiden werden dieses neue Format auch hosten. Das heißt, am Ende eines jeden Monats wird es eine neue Folge geben mit einem Rückblick auf die Top-News des Monats, mit dem Fokus eben auf Regionalbanken und Sparkassen. Und wie das nun alles funktioniert und wie die beiden das vorhaben, wer die beiden überhaupt sind. Ja, all das wird in dieser Folge jetzt hier fokussiert. Das ist quasi eine Pilotfolge. Und ich gebe direkt an Klaas und Polly. Ab jetzt werdet ihr mich bzw. Patrick in diesem Format nicht mehr hören. Insofern, auf geht's. Viel Spaß.
Hallo Klaas, ich freue mich mit dir heute das Format zu beginnen und zu moderieren.
Hallo Polly, ja, vielen Dank. Ich genauso. Robin, vielen Dank für die Überleitung.
Genau, und vielleicht mal ganz kurz zur Aufklärung. Ich werde als Polly anmoderiert, so nennen mich auch tatsächlich alle. Aber wer mich auf den sozialen, beruflichen Medien finden möchte, findet mich unter dem Namen Pavlina. Das ist mein ganz offizieller Name, das nur ganz kurz zur Aufklärung. Und wir starten heute mit einem kleinen Sonderformat, Klaas. Was machen wir denn heute in der Folge?
Heute soll es gehen um diesen neuen Podcast, dieses neue Format. Das wollen wir einmal erklären, was wir hier vorhaben. Aber wir wollen uns natürlich auch gegenseitig vorstellen. Wer bist du? Wer bin ich? Und warum machen wir das Ganze eigentlich?
Genau. Und vielleicht starte ich mal damit, damit es nicht langweilig ist, sich immer selbst vorzustellen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld gegenseitig ein bisschen unterhalten. Und Klaas, bitte, wenn ich irgendetwas Falsches sage, dann immer reingrätschen und mich korrigieren. Ja, Klaas, du bist gelernter Betriebswirt und direkt nach dem Gründungsmanagementstudium bist du zur Garage Hamburg gegangen, was sich als Gründungsinkubator versteht. Und dort habt ihr Menschen geholfen, sich selbstständig zu machen. Das hat dir anscheinend sehr gefallen. Ich habe nämlich das Thema Gründertum und Leute dabei zu supporten und die ganzen Finanzen drumherum, mit denen sich entsprechend Leute beschäftigen, sehr gefallen, denn du bist dort 7 Jahre lang geblieben. Und nicht nur das, sondern auch aus diesem Umfeld heraus, und zwar das Thema, wie gebe ich eigentlich Gründern die Möglichkeit, zu Finanzen zu kommen, bist du auch auf die Idee für dein Startup gekommen, und zwar im Bereich Peer-to-Peer-Lending für Mikrokredite, für Selbstständige, sprich, wie Privatkunden sich zusammentun können, um Gründern entsprechend Kleinkredite bis 25.000 Euro zu ermöglichen. Das war in der Zeit 2010, wo es nur Auxmoney und Smava gab. Das hast du dann auch gemacht, und zwar nicht mit fremden Geldern, sondern du hast es gebootstrapped, wie man so schön im Startup-Jargon sagt. Also sprich, du hast es mit eigenem Kapital finanziert. Das hast du an die, das hast du an den Markt gebracht, gemeinsam mit der Fidor Bank. Und 2013 war das und 2015 hast du es dann wieder geschlossen. In unserem Gespräch vorab hast du mir erzählt, dass etwas, was du gelernt hast zumindest, das Problem war, dass man einen Netzwerkeffekt erzeugen muss, natürlich bei so einer Plattform. Und über das Thema Netzwerkeffekt werden wir auch gleich in unserer Titelstory auch sprechen. Du hast natürlich viel gelernt dabei und hast nicht aufgegeben natürlich, sondern gleich das nächste gestartet, und zwar den Finletter, bei der du gemeinsam mit deiner Frau Caro, die vom Hause aus Digitaljournalistin ist, ein Fintech-Medium gemacht hast, bei dem ihr Fintech-News kuratiert habt. Damals war das auch noch nicht so gängig, wie es heute ist, oder gab es so viele unterschiedliche Medien. Daraus ist auch die Fintech Week entstanden, wo ihr Gründern die Möglichkeit gegeben habt, sich einmal im Jahr auszutauschen. Und Anfang Mai musstet ihr zu Bedauern vieler, wie zum Beispiel mir auch selbst, das Ganze auch wieder zumachen. Der Grund dafür ist natürlich, dass Sponsoring im Rahmen von Corona nicht mehr so möglich war von Events, wie es früher mal war, weil auch die Fintechs selbst natürlich auch ihren Budgets gegenüber streng sind. Und so ein Umbruch gibt natürlich immer Raum für Neues und auch neue Wege. Und zwei Fragen an dich an dieser Stelle. Thema Nummer eins ist, was hast du noch hinzuzufügen? Was habe ich Wichtiges vergessen, Klaas? Und vielleicht auch, was mich und auch die anderen interessiert. Wie geht es für dich weiter?
Vielen Dank, Polly. Also ich glaube, vergessen hast du gar nichts.
Gut.
Super.
Jetzt kennen wir uns.
Nein, das lassen wir alles genauso stehen. Ja, wie geht's weiter? Also ich habe so in den letzten Jahren immer den Eindruck gehabt, das machen sowieso alle, was sie wollen. Also immer, wenn wir so als kleines Unternehmen versucht haben, Personal zu finden, war das wahnsinnig schwierig. In allen Disziplinen. Und ich dachte immer, oh, die machen alle, was sie wollen. Und genau das will ich jetzt auch für mich in Anspruch nehmen, das zu machen, was ich will. Und ich habe für mich gelernt, dass ich mich wahnsinnig gerne inhaltlich mit Digitalisierung in der Finanzwirtschaft auseinandersetze. Das macht mir einfach Spaß, das in verschiedenen Facetten zu tun, aus verschiedenen Perspektiven zu tun. Und deswegen freue ich mich auch so wahnsinnig auf diesen Podcast mit dir, weil wir das jetzt regelmäßig tun können. Polly, wenn ich dich vorstellen darf, dann glaube ich, sind für unsere Hörerinnen drei Dinge wichtig. Also vielleicht vorweg, du bist gelernte Volkswirtin.
Genau, das Gegenstück zu dir.
Genau, das Gegenstück zum Betriebswirt. Und du hast dein Erwerbsleben in der Finanzwirtschaft verbracht. Bisher hat sich ganz viel mit Digitalisierung beschäftigt, aus der Perspektive einer Unternehmensberatung, aus der Perspektive von Sparkassen und Sparkassenverbänden und auch aus der Perspektive eines Fintechs. Du hast angefangen bei der Berliner Sparkasse, bist gegangen zu einer Unternehmensberatung, bist gewechselt zu einem Fintech, zu dem, was ich noch als Barzahlen kenne, was heute Via Fintech heißt, oder und bist danach zum DSGV gegangen. Und hast da an Projekten zur Digitalisierung mitgearbeitet, bist da dann auch immer ausgeschieden und hast an deinem eigenen Fintech, an deiner eigenen Fintech-Idee gearbeitet, hast das versucht zu evaluieren und hast davon wieder Abstand genommen, wovon ich sehr viel Respekt habe, weil ich weiß, wie schwer das ist, Ideen auch wieder aufzugeben. Und gerade auch mit der Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe, glaube ich, kann ich sagen, dass es wesentlich schwieriger ist, Dinge aufzuhören, als Dinge anzufangen. Ganz viel Respekt dafür. Ja, ich glaube, das ist wichtig, zu dir zu wissen. Möchtest du das? Habe ich was vergessen? Habe ich was falsch erzählt?
Ich glaube, die wichtigste Tatsache, die du vergessen hast, ist, dass ich während meines Bachelorstudiums zu meiner Oma gesagt habe, ich werde nie für eine Bank arbeiten. Und zu jedem Familienfest, ja, wurde mir das vorgehalten, das wird ausgepackt. Also ich weiß nicht, was ich damals, welchen Weg ich mir damals geebnet habe, aber genau, das ist das Einzige vielleicht, was du noch vergessen hast. Ansonsten ja. voll und ganz in sehr, sehr kurzer Form dargestellt. Ja, Klaas.
Okay, also der Grundsatz ist über Bord gegangen im Laufe der Zeit. Wie geht's denn für dich weiter? Also ich hatte ja gerade gesagt, du hattest eine Startup-Idee evaluiert, hast das wieder sein lassen. Wie geht's jetzt für dich weiter?
Ja, spannend, Klaas, weil hier befinden wir uns ja ungefähr in der gleichen Situation. Genauso wie du würde ich gerne das machen, was mir Spaß macht, aber auch das machen, worin ich gut bin. Und interessanter und witzigerweise, vielleicht auch gar nicht mal so witzigerweise, sind das die gleichen Dinge. Und zwar, ich arbeite sehr, sehr gerne mit interdisziplinären Teams und bringe Themen nach vorne und bringe unterschiedliche Parteien an einen Tisch. Und ich schaue mich genauso wie du um, dass ich derzeit mich als selbstständige, freiberufliche Unternehmensberaterin mache, genau in diesem Bereich. Und ja, bleibt spannend. Und natürlich mache ich den Podcast hier mit dir. Also das ist Herzensprojekt.
Vielen Dank. Ja, Stichwort Podcast. Also was haben wir vor? Digital Banking News, ein Format von Plaudertasche. Wir wollen monatlich die relevanten Nachrichten aus dem Bereich Digital Banking für Regionalbanken heraussuchen und einordnen. Einordnen heißt, aus unseren Perspektiven uns überlegen, was denn diese einzelne Nachricht für die Regionalbanken bedeutet. Das machen wir mit den Nachrichten, aber wir werden auch eine Nachricht herausgreifen und daraus eine Cover Story machen. So der Arbeitstitel. Das bedeutet, dass wir uns eine Nachricht ein bisschen genauer anschauen, dass wir da ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wie das aussehen kann, gibt es gleich noch im Anschluss. Wir haben uns mal eine Nachricht für den August rausgesucht, die wir gleich noch im Anschluss besprechen werden. Wir produzieren jetzt erstmal eine Pilotstaffel in diesem Jahr. Also jeweils zum Monatswechsel wird es eine Folge geben. Und zwar mit unserem Partner Pluscard zusammen. Die Kolleginnen bei Pluscard haben sehr viel Know-how, weil die nämlich nicht nur Teil der Sparkassenfinanzgruppe sind, sondern sich wahnsinnig intensiv mit dem Thema Kreditkartenprocessing beschäftigen. Und deswegen wird der ein oder andere Kollege oder die ein oder andere Kollegin von Pluscard für kurze Sequenzen bei uns im Podcast zu Gast sein und uns bereichern mit deren Einschätzung und deren Einordnung der Nachricht. Darauf freuen wir uns sehr.
Kostprobe. Sind alle gespannt, welches Thema wir uns für den August, was ja natürlich entsprechend immer ein Sommerloch ist, ausgesucht haben. Ich glaube, wir haben uns da gleich einen Knüller rausgenommen, oder?
Ja.
Lüftest also, du das Geheimnis?
Ich lüfte das Geheimnis. Ich glaube nämlich, es gab gar kein richtiges Sommerloch dieses Jahr. Wir wollen uns beschäftigen mit der Nachricht, dass PayPal einen Stablecoin einführen wird oder will. Also wenn sie... So, ich glaube, sie werden es auch tun. Das ist viel besprochen worden in den letzten Wochen und meine und auch, ich glaube, deine Einschätzung ist, das bedeutet etwas für unsere Regionalbanken. Das ist für uns ja immer das Kriterium, warum wir so eine Geschichte raussuchen. Ich sage vielleicht nochmal ein paar einleitende Worte zu PayPal. PayPal als Payment Service Provider oder Zahlungsdienstleister ist natürlich mittlerweile sehr relevant. Für Regionalbanken in Deutschland, weil PayPal in Deutschland einfach stark geworden ist. Die haben viele Millionen Kunden, vielleicht noch nicht ganz so viele wie die Sparkassen zusammengezählt, das noch nicht. Aber sie sind sehr relevant. Sie sind im Alltag von vielen Menschen relevant, weil PayPal einfach benutzt wird, um zu bezahlen. In Online-Shops, bei eBay, für Peer-to-Peer-Payments. Also eine hohe Relevanz hat und PayPal ruht sich da nicht drauf aus. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon einiges beobachten können an zusätzlichen Produkten, die PayPal in den Markt gebracht hat, die PayPal zu seinen eigenen Kunden bringt. Und deswegen ist das, glaube ich, immer etwas aufmerksam wert, wenn ein großes Unternehmen wie PayPal da so einen Move macht. Und ich finde, dass man an dem Beispiel von PayPal gut verstehen kann, was Netzwerkeffekte sind. Also PayPal ist ja entstanden ganz am Anfang als Zahlungsdienstleister für eBay, also diesen Online-Flohmarkt in den USA. Und zwar eine Lösung, das muss ich mal vorstellen, da gab es also diesen Online-Flohmarkt irgendwie vor vielen Jahren und da hat jemand irgendwie Schlittschuhe von jemand anders abgekauft, die wurden dann mit der Post mehrere tausend Kilometer durch die USA geschickt und die Bezahlungsmethode war eingangs tatsächlich ein papierbasierter Scheck. So, das muss ich mal vorstellen, du kaufst online ein paar Schlittschuhe und musst dann erstmal einen Scheck ausstellen und dahin schicken. Und das schrie natürlich förmlich nach einer digitalen Bezahllösung. Das hat auch geklappt. Mittlerweile akzeptieren sehr viele Händler PayPal und sehr viele Kunden nutzen PayPal. Und genau das sind Netzwerkeffekte. Wenn nämlich ein weiterer Händler dazukommt, dann ist das für die Kunden attraktiver, weil man bei einem weiteren Händler mit PayPal bezahlen kann. Umgekehrt genauso kommt ein weiterer Kunde dazu. Es ist für den Händler attraktiver, diese Bezahlmethode überhaupt anzubieten. Und somit wird PayPal immer stärker. Es vielleicht also quasi ein Monopolist irgendwie im Payment-Bereich. Und da kommt man halt nicht mehr besonders leicht gegen an, wenn sich diese Strukturen einmal eingefahren haben, weil sowohl Händler als auch Endkunden, glaube ich, sehr bequem sind und nicht mehr ihre Zahlungsmethode einfach so mir nichts, dir nichts wechseln von heute auf morgen und auch nicht irgendwie 20 Bezahl-Apps auf dem Handy haben wollen und auch ein Händler will nicht 20 Bezahlmethoden nebeneinander, aber sich im Shop sehen. Und deswegen hat PayPal, glaube ich, eine große Relevanz.
Die ist auch gestiegen zu Corona-Zeiten, hatte ich zumindest das Gefühl, weil natürlich der Online-Handel ja auch entsprechend enorm gestiegen ist. Die Leute nicht mehr in den stationären Handel gegangen ist und ich hatte das Gefühl, der Druck auf die ganzen Händler ist damit auch größer geworden. Ist das auch deine Wahrnehmung?
Ja, würde ich auch bestätigen.
Mein Gegenankommen versucht Giropay entsprechend. Also wir haben natürlich die Konkurrenz von Giropay im Akzeptanzgeschäft und Quid im Peer-to-Peer-Zahlung, aber PayPal ist auf jeden Fall, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, 32 Millionen Kunden in Deutschland. Das ist auf jeden Fall eine Menge, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall sehr viel, oh ja.
So, und PayPal hat sich jetzt entschieden, Stablecoin anzubieten.
Ja, erklärst du mal, was ein Stablecoin eigentlich ist?
Ja, das kann ich gerne machen. Übersetzt heißt ja Stablecoin stabile Münze. Also, ich meine, das ist auch nochmal ein Begriff. Es handelt sich also um eine Kryptowährung oder rein digitale Währung, die mit einer anderen Anlage gedeckt ist, wie zum Beispiel einer Fiat-Währung, wie dem US-Dollar oder Rohstoffe wie Gold, um sicherzustellen, dass eben der Wert im Verlauf der Zeit relativ stabil ist. Das heißt, zum Beispiel der USDC ist ein Stablecoin, da ist jeder Coin mit einem US-Dollar gedeckt, irgendwo liegt es also auf einem Bankkonto und es ist so etwa zu vergleichen wie mit dem Goldstandard damals. Und Hintergrund ist natürlich die Stabilisierung von Kursschwankungen von Kryptowährungen. Es gibt gewisse Vorteile, ich meine relativ wertstabil, je nachdem an was es gekoppelt ist. Also wenn es jetzt an Gold gekoppelt ist, auch das ist recht, kann auch sehr starken Kursschwankungen unterliegen. Ist absolut rein digital, liegt also auf der Blockchain und kann halt entsprechend mit sogenannten Smart Contracts, also sich selbst ausführende Verträge, verknüpft werden und kann dann auch, aber da gibt es ganz viele Use Cases, dazu kommen wir gleich noch, wie zum Beispiel, wenn Regierungen unterschiedliche Hilfen auszahlen möchten oder ähnlichen. Man würde sagen, es ist schneller und günstiger, weil rein digital und keine zwischengeschalteten Instanzen. Und letztendlich, so kam damals auch das Projekt Diem zustande, gibt es eine gewisse finanzielle Inklusion für Länder, wo es keine guten Finanzsysteme sind, aber das sind auch die Use Cases, zu denen wir kamen. Ja, was sind Nachteile? Ist halt natürlich zentralisiert und alles, was zentralisiert ist, da bedarf es des Vertrauens in den Emittenten und ist halt entsprechend Hacker gefährdet. Und ist natürlich entsprechend auch anfällig für Inflation, wenn es an eine Fiat-Währung gekoppelt ist. Und in Deutschland gibt es keine gesetzliche Einlagensicherung. Ist das Geld weg? Ja, und mit diesen regulatorischen Problemen hatte natürlich entsprechend damals Meta mit Diem, ehemals Libra, zu kämpfen, das ja auch entsprechend nicht fortgeführt wurde. Da war übrigens PayPal auch damals schon beschäftigt. So, das in aller Kürze, was ein Stablecoin ist. Was ist jetzt der PayPal-Stablecoin?
Also das ist natürlich ein eigener Stablecoin, der da aufgesetzt wird von PayPal mit der Hilfe eines Tech-Providers. Das kann auch PayPal nicht alleine. Und besonders macht natürlich ein PayPal-Stablecoin, dass er von PayPal kommt. Also PayPal ist natürlich auch eine Marke, so, die steht natürlich irgendwie auch für Vertrauen. Also man kann PayPal sicherlich schlechten Kundenservice irgendwie vorwerfen und irgendwie in dem einen oder anderen Fall geht es da sicherlich auch mal schief, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein funktionierendes System, das stabil funktioniert und dem die Menschen ihr Geld auch einfach anvertrauen. Irgendwie Einlagensicherung hin oder her, das wird weltweit genutzt. Nicht in jedem Land irgendwie und in Deutschland besonders stark, aber es wird genutzt und ich denke, es genießt auch viel Vertrauen bei denjenigen, die das nutzen. So einfach durch die Nutzung selber und nicht, weil PayPal besonders viel kommuniziert oder Werbung macht oder vertrauensbildende Maßnahmen macht.
Also ist auch ein Signal irgendwie, ja, wenn PayPal sowas launcht. Zu einer sehr interessanten Zeit auch, oder?
Ja, zu einer sehr interessanten Zeit. Wir sind natürlich mitten im Kryptowinter. Das heißt, diese ganzen Spekulationen, also für Spekulationen hat man ja viele Kryptowährungen genutzt und hat die einfach gekauft und gehofft, dass die im Wert wahnsinnig viel steigen. Genau das macht ein Stablecoin ja nicht. Du kannst ja nicht ein Stablecoin kaufen und hoffen, der geht durch die Decke wie ein Bitcoin. Der ist ja eben an den US-Dollar gekoppelt. Also wenn du auf den US-Dollar spekulieren willst, dann kannst du auch direkt investieren in den US-Dollar, brauchst du die Kryptowährung zu. Das sind ja schon andere Gründe. Und jetzt stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage, wozu brauche ich das? Wofür brauche ich jetzt ein Stablecoin, eine Kryptowährung von PayPal? Ich habe mal drei Use Cases rausgesucht, die vielleicht typisch sind für Stablecoins, weil wir das auch nicht so genau wissen. Vielleicht PayPal selber nicht so genau weiß, für welche Use Cases das Ding denn jetzt eigentlich verwendet werden kann. Also einmal Remittances, also grenzüberschreitende Zahlungen. Das ist natürlich weltweit gesehen ein riesiger Markt, weil wahnsinnig viele Menschen von der einen Volkswirtschaft in die andere gehen, da arbeiten, ihr Geld dann aber ins Heimatland schicken und dann vielleicht nach ein paar Jahren auch wieder zurückgehen. Und das ist natürlich ein Markt, wo traditionell die eine Bank das an die andere Bank transferieren muss. Dann hast du noch Umrechnungskurse und so weiter. Da sind so viele Institutionen, Middlemen eingeschaltet, dass da natürlich Reibungsverluste entstehen. Das ist einfach ein teures Geschäft und das kann man mit so einem Stablecoin wahrscheinlich lösen. Das ist das eine. Das zweite ist eine Wertaufbewahrung. Du hast gerade gesagt, irgendwie, das unterliegt natürlich auch einer Inflationsgefahr, weil es an den US-Dollar gekoppelt ist. Für Menschen, die aber nicht in einer Volkswirtschaft leben, die den US-Dollar als Leitwährung hat und die vielleicht auch einfach noch durch noch höhere Inflation geprägt ist, es gibt ja solche Volkswirtschaften, ist das natürlich eine Möglichkeit, tatsächlich doch nochmal Geld aufzubewahren, nämlich das Geld aus einer lokalen Währung rauszubekommen. Gilt für Deutschland wahrscheinlich eher nicht. Wir haben ja auch unsere Inflationsprobleme, deswegen stürzen wir uns ja trotzdem nicht in US-Dollar. Da brauchen wir also weder den US-Dollar noch den Stablecoin.
Wie ist denn die Abdeckung von PayPal in solchen Regionen? Ich glaube, weil PayPal dringt nicht zu allen ein oder zu allen durch. Facebook hatte ja so ein bisschen diesen Social Media eher Gedanken, was dann denen auch letztendlich zum Verhängnis wurde. Das ist immer die Frage, wie viele Leute, ich kenne jetzt die Statistik nicht, ehrlicherweise, in der Ukraine, in Afghanistan, in, weiß ich nicht, in der Türkei, wenn wir über Ländern mit hoher Inflation sprechen, so PayPal verwenden, weil man hat ja den Netzwerkeffekt, den du eben angesprochen hast, der PayPal natürlich zum Vorteil wird. Dadurch, der muss dann auch entsprechend gegeben sein.
Ja, also das Gemeine an dem Netzwerkeffekt ist ja, wenn du den hast, dann hast du ihn. Und wenn du nicht hast, dann hast du ihn auch nicht. So, und also ne, wenn PayPal sagt, ja, wir wollen jetzt in die Volkswirtschaft XY und da gibt es aber keine Kunden, die PayPal nutzen und es gibt keine Händler, die PayPal nutzen, dann hat auch PayPal auf einmal keinen großen Kundennutzen mehr. Also dann nützt der Netzwerkeffekt die Monopolstellung oder quasi Monopolstellung im anderen Land eben auch nichts. Und vielleicht kann man dann tatsächlich mit so einem Stablecoin in solche Märkte auch reingehen. Das könnte ja vielleicht irgendwie so ein Hintergedanke sein.
Ja, jetzt hat PayPal, genau, in Deutschland hatten wir gesagt 32 Millionen Kunden, er macht das in den USA. Weltweit hatte ich auch nochmal geguckt, 430 Millionen Kunden muss man auch erstmal schaffen. Wow. Genau, Elon Musk ist zwar nicht mehr drin, der arbeitet an anderen Weltherrschaften, aber gut, zurück zum Thema. Vielleicht, wenn wir mal den Bogen machen von USA Stablecoin Use Cases aus solchen Ländern auch. Was ist denn unser Fazit? PayPal launcht ein Stablecoin in den USA. Was bedeutet das für die Sparkassen?
Also wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, das muss man sehr intensiv beobachten, insbesondere die Adaption. Daraus kann man viel lernen. Wer nimmt das an, für welche Use Cases wird es angenommen? Denn das Besondere am Stablecoin von PayPal ist ja, dass er von dieser starken Marke PayPal ausgeht. Und diese starke Marke, die hat die Sparkassenfinanzgruppe auch. So, also auch wenn diese Sparkassenfinanzgruppe sagen würde, wir bringen auch einen Stablecoin raus, irgendwie wir koppeln den mal an den Euro. Dann können wir mal gucken, in welchen Use Cases das angenommen wird. Das ist ja also jetzt erstmal möglich, sowas auch zu machen. Und das können natürlich auch andere machen. Und deswegen wäre mein Fazit, intensiv beobachten, was da passiert auf dem Markt, wie das adoptiert wird, um dann gegebenenfalls auch tatsächlich schnell nachziehen zu können und da mitspielen zu können.
Also hold und beobachten und weiter die Infrastrukturen ausbauen. Ich glaube, das wäre mein Resümee auch nochmal. Und ja, damit wären wir auch am Ende. Klaas, wie fandest du es?
Hat mir Spaß gemacht. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir da in dieses Fachthema einzusteigen, Polly. Das finde ich toll. Ich freue mich da wahnsinnig auf die nächsten Folgen in den nächsten Monaten mit dir zusammen.
Ja, dann hören wir uns Ende September. Ich frage immer gerne auch die Zuhörerinnen nach Feedback und Anregungen an uns beide oder an Robin und Patrick. Und ansonsten hören wir uns Ende September wieder, oder?
Jawohl. Bis dahin.
Tschüss. Bis dahin. Ciao.